Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die 1966 in Lübeck geborene Philosophin und Historikerin Bettina Stangnett. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über Immanuel Kant und das Radikal Böse. Für ihr aufsehenerregendes Buch Eichmann vor Jerusalem wurde sie mehrfach preisgekrönt. Die New York Times zählte es seinerzeit zu den besten Büchern des Jahres 2011. Übrigens werden ihre Bücher weltweit in über 10 Sprachen veröffentlicht. Vor kurzem erschien der letzte Band ihrer Trilogie des dialogischen Denkens und damit die Trilogie ihrer hochgelobten Essays mit den Titeln »Hässliches Sehen«, »Lügenlesen« und »Böses Denken«. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Bettina Stangnett. Guten Tag.
Ja, vielen Dank für die charmante Einladung.
Frau Stangnett, charmanterweise werden Sie manchmal auch als unabhängige Philosophin bezeichnet. Warum unabhängig? Was verbindet man damit?
Das ist schlicht der Hinweis darauf, dass ich nicht an einer Universität angestellt bin. Und manchmal ist es auch der Hinweis darauf, dass ich genau das auch nicht möchte.
Frau Stangnett, um auf Ihre Buchtitel zu sprechen zu kommen, die sind ja doppeldeutig. Man kann sogar von Mehrdeutigkeit sprechen, also hässliches Sehen oder hässliches Sehen. Ebenso verhält es sich beim böses Denken. Ich darf annehmen, dass das beabsichtigt war. Oder hat sich das ergeben?
Wenn man als Philosoph Bücher schreibt, dann möchte man ja vor allem eines, nämlich, dass der Leser anfängt zu denken. Und da ist es eine sehr gute Idee, schon einen Titel zu nehmen, bei dem man im Lesen sich festlegt und dann als Leser vielleicht später merkt, dass es etwas anders gemeint ist. Das hat aber auch damit zu tun, es sind ja 3 Dinge, von denen man normalerweise sagt, dass sie den Menschen besser machen. Also wenn wir ein Kind erziehen, dann sagen wir ja gerne, denk nach, hör zu, sieh hin. Weil wir glauben, wenn das Kind denkt und wenn das Kind gut zuhört und wenn es lernt hinzuschauen, dann ist es auf dem besten Wege, sich gut zu entwickeln. Das ist das Programm der Aufklärung zum mündigen Bürger. Und meine Frage war eben, ich bin ja ein Aufklärer, ich komme aus dem 18. Jahrhundert, wie das denn nun im 21. Jahrhundert damit aussieht, also ob das so noch stimmt. Und darum habe ich mich eben entschieden, über das böse Denken zu schreiben, über das Lügenlesen, das auch doppeldeutig ist, denn Lügen lesen auch uns, nicht nur wir lesen die Lügen, und eben über das hässliche Sehen.
Lügen lesen uns?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber man muss ja unterscheiden zwischen 4 Dingen, nämlich einem Lügner, dem Lügen als einer Tätigkeit, der Lüge als einer Realität in der Welt und dem Gläubigen, nämlich dem, der das annimmt, was man ihm da anbietet. Ein Lügner kann sie ja nicht zwingen. Wir reden immer so viel von Verführung und so, mag stimmen, aber eine Lüge ist ja kein Ergebnis eines Zwanges. Und wenn ich einen Menschen belüge, muss der mir ja zunächst mal nicht glauben. In dem Moment, wo er mir aber glaubt, hat er Gründe. Und diese Gründe stecken in der Lüge mit drin. Eine Lüge ist ein Produkt von 2 Menschen oder mehreren. Und von beiden steckt etwas darin. Und wenn man die Lüge, also wenn ich mich frage, wann ich bin ich das letzte Mal belogen worden und wie, und ich schaue mir die Situation an, lerne ich viel über mich. Insofern liest die Lüge auch mich.
Weil man beteiligt ist an dieser Form der Kommunikation.
Ja, weil ja der Lügner nichts anderes macht, als uns ein Angebot zu machen, darüber, wie die Welt wohl ist, obwohl sie so gar nicht ist. Und offensichtlich finden wir das dann ja so verlockend, dass wir dieses Angebot annehmen, obwohl es nicht ist.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im zweiten Band dieser Trilogie. Und wenn Sie erlauben, können wir noch mal einen Schritt zurücktreten? Denk nach, hör zu, schau hin. Oder war es umgekehrt? Schau hin und hör zu. Das Nachdenken würde ich ja eigentlich erst ganz am Schluss setzen. Ja, bitte?
Na, das Nachdenken beginnt beim Ich. Also man könnte die drei Bücher ja auch Ich, Du und Wir nennen. Also das Denken, die Frage nach dem bösen Denken ist ja eine Frage des Umgangs eines Menschen mit sich. Also ich kann denken, ich habe einen bestimmten Werkzeugkasten an Instrumenten, mit denen der Mensch denken kann. Und jeder Mensch macht auf seine Weise Gebrauch davon. Und wenn wir über böses Denken reden, dann reden wir ja offensichtlich über einen Gebrauch unserer Denkvermögen, den wir nicht so wollen wie einen anderen. Und darum steht es am Anfang, weil das philosophische Fragen ja auch mit dem Ich beginnt. Nämlich, ich bin ja derjenige, der sich Fragen stellt.
Die Reihenfolge Ihrer Bücher wollte ich gar nicht in Frage stellen, sondern ich dachte, was das pädagogische Programm der Aufklärung betrifft, also dem Schutzbefohlenen würde ich doch erstmal empfehlen, zuzuhören, hinzuschauen und dann nachzudenken.
Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Also man wartet ja doch, wenn man versucht, mit einem Menschen zu argumentieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo er auch ich sagen kann und wo er damit auch etwas verbindet, denn sonst kommt man gar nicht daran. Wir müssen also jemanden voraussetzen, der ja schon in der Lage ist zu sagen, ich höre dir zu. Also ich höre. Das ist ja kein rein passiver Vorgang. Wenn ich ein Kind dazu auffordere oder überhaupt einen Menschen dazu auffordere, hör doch mal zu, dann ist ja schon längst ein mündiger Mensch angesprochen oder einer, der zumindest auf dem Weg dahin ist. Sonst machen ja die Appelle gar keinen Sinn.
Oder es sind die selbstverschuldeten Unmündigen gemeint?
Die können auch gern gemeint sein. Also die können sich auch gern angesprochen fühlen. Wobei ich ja mal klar nicht glaube, dass es davon so viele gibt.
Aber seinerzeit gab es mehr davon.
Das weiß ich nicht.
Aber Sie müssten das wissen, weil Sie ja direkt aus der Aufklärung kommen, wie Sie vorhin sagten.
Aus dem 18. Jahrhundert, ja, das eben. Ist ein bisschen was anderes. Die Besinnung darauf, was es bedeutet, dass ich denken kann und dass ich existiere in dem Moment, wo ich denke, die kommt ja von René Descartes, ist ja noch ein Stückchen älter. Und das ist eigentlich der Moment, in dem sich ja das Denken und auch die Philosophie emanzipiert von der Religion, von der Theologie. Und insofern steht tatsächlich diese Erkenntnis, dass es ein Bewusstsein gibt von dem, was ich da tue, das Denken etwas ist, was ich wahrnehmen kann, die steht wirklich ganz am Anfang auch. Darauf baut auch die Aufklärung dann schon auf. Also diese Zeit, in der man sich dann auch fragt, was das jetzt institutionell bedeutet. Also was es jetzt bedeutet, wenn wir eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, Wissenschaft, was auch immer haben, ohne die Rückversicherung in Gott. Das ist ja zunächst mal eine riesige Aufgabe, sich zu sagen, okay, das funktioniert irgendwie nicht mehr, die Bindekraft ist nicht mehr da und wir müssen jetzt alles machen. Wir müssen die Wissenschaft grundlegen, wir müssen unsere Gemeinschaft grundlegen, wir müssen unsere Rechtssysteme grundlegen, auch die Art, wie wir miteinander sprechen. Wenn da kein Gott mehr mir ständig über die Schulter guckt, wenn ich den nicht fühle in einem regulativen Sinne, dann müssen die Menschen das allein machen. Und das ist eigentlich dann ein Ausbuchstabieren, dieses Ich denke, ich bin von Descartes.
Frau Stangnitt, die Musik, die Sie für die heutigen Zwischentöne ausgesucht haben, die hat im Grunde mit den Themen Ihrer Trilogie zu tun. Gleich am Anfang, Trust in Me, das ist der Song aus dem Dschungelbuch. Wie heißt die Schlange? K?
K, genau.
Wollen Sie noch was sagen dazu?
Naja, der Film, das Dschungelbuch ist ein ganz klein bisschen jünger als ich. Und ich habe ihn sehr früh gesehen als Kind und war fasziniert von dieser Schlange und war fasziniert davon, dass dieses Tier sagt, believe me, vertraue mir, trust in me, und man macht das. Das habe ich nicht verstanden als Kind, wie das geht. Und es ist natürlich reiner Zufall, dass wir zurzeit einen Präsidenten in Amerika haben, der auch oft believe me gesagt hat. Daran habe ich dann viel gedacht. Denn im Prinzip ist dieser Satz, vertrau mir, glaube mir, ja schon das Eingeständnis, dass es jetzt schwierig wird. Thank you.
Die Sirene Bettina Stangnet ist heute bei uns zu Gast in den Zwischentönen. Und sie hat sich diesen Song ausgesucht, präsentiert von Sterling Holloway aus dem Dschungelbuch. Trust in Me, durfte ich das sagen mit der Sirene?
Sie dürfen alles sagen. Wir sitzen ja weit genug auseinander.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Nein, selbstverständlich wollen wir ja auch, dass man uns heute vertraut, wenn wir hier beide heute miteinander reden.
Und aber nicht so, ich meine, Sterling Holloway hat das schon großartig gemacht. Also vor dem geistigen Auge sieht man diese herrliche Python. Apropos böse Gestalt, Sie haben gerade Trump erwähnt als verführerische Stimme und ich habe gestern Abend noch rumgeklickt im Netz und zu meinem Erstaunen einen Hinweis gefunden auf ein Interview mit Ihnen, wo Sie Trump gelobt haben.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Das ist ein Missverständnis. Ich glaube auch nicht, dass Trump ein Verführer ist. Denn er sagt dazu viel zu gerade, was er möchte. Das ist ein Machttaktiker, der sehr viel versteht von Kommunikation und auch sehr viel versteht von Provokation. Und das ist ja gerade das Gegenteil von der Verführung. Nein, ich habe mal gesagt, man sollte mit Trump etwas anders umgehen. Denn wenn jemand so wie er offensichtlich sichtbar lügt, also er sagt oder er transportiert die Unwahrheit ja nicht wirklich. Der lügt so offensiv, dass jeder durchschaut, dass er lügt. Und gerade dadurch baut er eben dieses Missverständnis auf oder diese Attraktion auf, dass er eben mit der Welt und den Menschen machen kann, was er will. Was dann eben eine eigene Attraktion hat. Und ich habe mal darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich ist, sowas zu machen. Nämlich in dem Moment, wo einen Menschen beim Wort nehmen. Nehmen wir einen anderen Fall. Ein Bundeskanzler hat mal gesagt über Wladimir Putin, er wäre ein lupenreiner Demokrat. Man kann auf zwei Weisen damit umgehen. Man kann sich fürchterlich aufregen und sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Oder man kann darauf lauern, dass Putin das unvorsichtigerweise wiederholt und ihn dann an seinen Worten messen. Das ist viel geschickter, weil Menschen das eigentlich nicht so gern haben, das eine zu sagen von sich und das andere zu tun. Es hat interessanterweise einen moralisierenden Effekt, wenn man sich besser macht, als man ist.
Nochmal zurück zu dem besagten Interview. Sie haben seinerzeit Bezug darauf genommen, dass Trump vor im Jahr 2017, als es um das Thema Terror ging, nicht vom Bösen und von bösen Menschen gesprochen habe, sondern vom bösen Denken, von der Ideologie, die dahinter steht. Und das war der Punkt, den Sie hervorhebenswert fanden.
Ja, das ist, weil dort etwas sehr Wichtiges, ich meine, ich weiß ja nicht, wer ihm die Rede geschrieben hat, nicht? Sagen wir es mal so. Aber weil dort etwas sehr Wichtiges verschoben ist. Bush hat von der Achse des Bösen gesprochen und hat auch namentlich so Listen gemacht seiner Bösewichte, die er hatte. Trump hat das in diesem einen Fall nicht getan, sonst macht er das auch leidenschaftlich gern. Aber in diesem einen Fall hat er eben darauf abgehoben, dass es Ideologien gibt, die einfach schlicht nicht zu rechtfertigen sind und auch nicht zu retten sind. Das hat einen sehr, also einmal hat es ein gutes Abstraktionsniveau, zum anderen hat es aber den Vorteil, dass wir darüber nachdenken, wenn ein Mensch böse ist, dann kann man ihn nur abschießen. Wenn sein Denken nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, können wir mit ihm reden. Das ist der Unterschied. Also man muss einfach auch schon aus diesem Grund sehr vorsichtig mit dem Begriff des Bösen umgehen. Und wenn das dazu führt, jemanden zu stigmatisieren, damit man ihn hinterrücks abschießen kann, ist das eine schwierige Geschichte. Wenn wir aber sagen, wir haben es hier mit Denkungsarten zu tun, die schwierig sind, dann können wir überlegen, wie man darauf einwirkt. Und darum ist diese Unterscheidung so wichtig.
Auch für den ersten Band Ihrer Trilogie, Böses Denken, da geht es nicht um das Böse, sondern um das böse Denken.
Ja, das hat aber etwas damit zu tun, dass wir ja diese aufklärerische Hoffnung haben, dass wenn wir einen Menschen nur dazu bringen, dass er sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen bedient, dass er also denken kann, dass er mündig denken kann, dann kann nichts mehr passieren. Und das ist eben nicht der Fall. Also es kann sich das Denken, auch das Selberdenken und gerade das Selberdenken auch in eine Richtung entwickeln, die alles andere als das ist, was wir wollen, wenn wir Aufklärung wollen. Trump ist nun sicher als reflektierter Denker nicht das Paradebeispiel, wobei ich davor warne, ihn zu unterschätzen. Das ist ein streng logischer Mann, mit einem ganz klaren Kalkül. Es ist nur halt vielleicht nicht das, das wir alle haben. Aber nur weil ich nicht verstehe, nach welcher Logik ein Mensch handelt und denkt, heißt es nicht, dass er keine hat. Das heißt vielleicht, dass mein Nachdenken noch nicht reicht, um mir vorzustellen, was der da tut.
Frau Stangnet, Georg Kreisler singt »Ich kann tanzen«. Können Sie es auch?
Ja, wenn ich muss.
Ich kann tanzen, doch ich tanze nicht. Ich kann singen, doch ich singe nicht. Ich kann lesen, doch die Tränen in den Augen sind so scharf. Also denk ich, das hat keinen Sinn. Und ich schreibe ein paar Worte hin. Diese Worte träum ich später in der Nacht, was man nicht darf. Ich kann sterben, doch ich sterbe nicht. Ich kann leben, doch ich lebe nicht. Ich kann gehen, doch die Füße sind vom Wandern viel zu schlaff. Drum erzähl ich die Vergangenheit. Und ich spüre etwas Ewigkeit, dieses Spüren
ist das. Frau Stangnet, Georg Kreisler ist ein Philosoph.
Ja, vermutlich hat er da eine starke Begabung. Georg Kreisler ist 1922 geboren und gehört zu den Wiener Juden, die durch Eichmanns Wiener Auswanderungszentrale aus dem Land getrieben worden sind. Also erst komplett beraubt und dann mit einem Pass versehen außer Landes gedrängt und macht natürlich sehr doppelbödige Lieder. Und von ihm stammt ja dieser, finde ich, fantastische Satz, jeder Mensch ist ein Flüchtling, manche Menschen flüchten ein Leben lang, anderen muss man beweisen, dass sie auf der Flucht sind. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, letzte Lieder von Georg Kreisler, ist ein fantastisches Buch. Und was Kreisler eben hat, ist, das macht ihn mir sehr sympathisch, er hat diese nie aufhörende Empörung über das, was da passiert ist unter den Nazis, was seiner Familie passiert ist, was ihm passiert ist und irgendwie doch den Wunsch weiterzugehen, auch wenn das schwierig ist. Und das geht normalerweise dadurch, dass man versucht zu verstehen. Und was wir eben gehört haben, ist ja, kann man ja auf zwei völlig verschiedene Arten hören. Nämlich einmal als wirklich das Bekenntnis eines Menschen, der sich nicht damit abfinden will, dass die Welt einfach so weitergeht, wie sie ist, dass die Sonne wirklich auf alles scheint und jeden Tag wieder und dass sich die Erde nicht wehrt und jemanden, der so einen Unsinn betreibt wie Massenmord, schlicht mal eben mit einem Blitz erschlägt, sondern dass das so weitergeht. Es ist aber andererseits auch so ein Lied einer Radikalisierung, nicht? Denn er benennt ja genau den Punkt, der moralisch so wichtig ist. Wenn mir plötzlich das Morden so menschenfreundlich scheint, ist es zu spät. Da ist etwas passiert, da muss mir einfallen, das ist jetzt eine Grenze, die ich überschritten habe, die ich nicht überschreiten darf. Mhm. Egal welche Argumente ich habe, egal welche Biografie ich habe, wenn der Punkt da ist, muss ich aufwachen.
Die Trilogie aus Ihrer Feder, die spielt in gewisser Weise auch an auf das Diktum vom Guten, Schönen und Wahren oder Schönen, Wahren und Guten. Also das weist zurück in die Antike bis hin zu Platon.
Ja, das ist eben das, worauf man uns als Philosophen gern verpflichtet. Damit sollen wir uns gefährlichst beschäftigen, mit dem Guten, Wahren und Schönen. So irgendwo auf der Anhöhe, schön weit weg von dem täglichen Leben, damit man im Rückschlag dann gleich wieder sagen kann, ja, es ist ja alles Träumerei. Und wenn man so Philosophie studiert, bekommt man ja nichts häufiger als die Frage, was soll das, was kann man damit anfangen? Und das wollte ich irgendwann auch wissen. Und ich wollte irgendwann wissen, ob einen ein Philosophiestudium, und ich habe ja noch ein richtiges Philosophiestudium machen können, also ohne zeitliche Begrenzung wie heute, ob so ein Studium einen stärker macht oder einen die Dinge anders thematisieren lässt als ohne das. Ich wollte schlicht wissen, was Philosophie nützt. Und darum habe ich gesagt, ich mache mal was über das Böse, die Lüge und das Hässliche.
Und auf weitere Antworten freuen wir uns dann im zweiten Teil unserer Zwischentöne. Bis zu den Nachrichten hören wir noch auf Ihren Wunsch Musik aus, ja, Argentinien. Und zwar was?
El Día que me quieras von Rodolfo Mederos, einem Bandoneonist, den ich sehr mag.
Und Sie, darf ich das verraten? Sie spielen auch Bandoneon?
Also mein Bandoneon wäre beleidigt, wenn man ihm sagen würde, ich könne es spielen. Aber ja, wir beschäftigen uns oft miteinander.
Sie treten öfter in Dialog mit ihm?
Ja, man könnte es auch einen Kriegszustand nennen.
Dann trösten wir uns jetzt mit Rodolfo Mederos. The People United Will Never Be Defeated, Musik von Frederik Schewski, gespielt von Igor Levit zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist die Philosophin Bettina Stangnet, die sich diese Musik ausgesucht hat, aus gutem Grund.
Ja, das wurde geschrieben unter Allende. Und endete dann seine Bedeutung komplett. Es wurde nämlich dann ein Protestlied. Und das ist etwas, was mich ja immer interessiert, nämlich wie bestimmte Sinneseindrücke, sei es ein Bild oder eine Melodie, die Bedeutung ändern können, wenn sich der Kontext ändert und die Menschen es anders verwenden wollen. Wir sind eben Wesen, die in der Lage sind, nicht nur wahrzunehmen, was um uns herum ist, sondern dem auch eine Bedeutung zuzumessen. Das tun wir auch immer. Das bringt uns auch auf den Schwierigkeiten. Aber wir können eben etwas als etwas sehr Schönes sehen und im nächsten Moment als etwas zu etwas Hässlichem machen. Wir können die Vorzeichen ändern von dem, womit wir es zu tun haben. Und das interessiert mich daran, abgesehen davon, dass ich eine große Schwäche fürs Klavier habe, und auch eine Schwäche für Musik, die in der Lage ist, mit unterschiedlichen Stilen zu spielen und das zu machen, was man so Crossover nennt. Ich finde es hochinteressant, verschiedene Musikstile und Richtungen ineinander zu spiegeln. Und das tut ja dieses fantastische Konzert. Es gibt ja 36 Variationen dann über dieses Kampflied, wirklich ganz grandios. Und da sind so viele Echos drin. Und wer also gerne mal seine musikalische Allgemeinbildung prüfen kann, kann sich das mal anhören und mal heraushören, wie viel er kennt.
Es ist ja ein politischer Hintergrund. Auf das hässliche Sehen kommen wir gleich noch zu sprechen, Frau Stangnet. Sie haben ja schon die Kontextualisierung angesprochen, aber sind Sie ein politischer Mensch als Philosoph? Also im Sinne von, Sie schätzen ja Hannah Arendt, mit der Sie sich lang auseinandergesetzt haben.
Na, ich schätze auch Immanuel Kant und die Philosophen, die allgemein sich zuständig gefühlt haben für die Welt. Ich meine, es ist ja schön, sich zurückzuziehen und zu meditieren und zu schauen, wie tief man in sich hineinschauen kann. Aber wir haben ja auch eine Verantwortung in der Welt und die Aufklärungsphilosophie oder die Idee der Aufklärung besteht ja eben gerade darin, nicht zu denken, weil das so viel Spaß macht. Und ich kann Ihnen versichern, es macht unglaublich viel Spaß. Also sich so zurückzuziehen und ein halbes Jahr nur Plotin zu lesen oder nur Suarez oder so, ganz toll. Nur das nennt man dann Privat und Hobby. Und natürlich darf man sich fragen lassen, was das Ganze denn für andere vielleicht für einen Vorteil hat. Und die Philosophen, die das getan haben, sind mir natürlich immer näher als die, die es nicht getan haben. Ich bin sehr spät zu einem politischen Menschen geworden, im Sinne eines politisch informierten Menschen. Aber so ein Gespür für Gerechtigkeit und ein Gespür für Wahrhaftigkeit, das ist vermutlich bei mir ein bisschen älter, ja.
Jahrgang 66.
Ja, ich bin mit einem Fluch geboren, wenn Sie so wollen. Ich bin mit einem sehr guten Gehör geboren. Und wenn man ständig Dinge hört, von denen alle anderen Menschen um einen herum glauben, dass man sie nicht hört, bringt das gewisse Konsequenzen mit sich. Also man ist zum Beispiel schwerer zu beschwindeln. Also wenn man auf dem Schulhof steht und drei verabreden, sich einen Streich zu spielen und man hört das und die glauben, man hört es nicht, dann war es das mit dem Streich. Und als Kind denkt man ja immer, es geht allen Menschen genauso wie einem selber. Also man denkt ja immer, jeder kann genauso gut hören wie ich. Und ich habe das Konzept nicht begriffen. Ich habe nicht verstanden, warum man sich in eine Ecke stellt, miteinander lauthörbar verabredet, was man tun will und es dann tut, wenn es dann doch nicht mehr funktioniert. Weil ich ja dachte, die anderen Kinder hören genauso gut wie ich. Das war auch immer etwas schwierig, mich zu überraschen, so vielleicht zu Weihnachten oder so, weil ich immer alle Gespräche im Haus irgendwie mitgekriegt habe. Das ist sehr verwirrend, wenn man eben nicht begreift, dass das was Ungewöhnliches ist, womit die anderen nicht rechnen.
Sie haben ein besonders scharfes Gehör.
Das war früher so und früher viel schlimmer. Also so, dass ich wirklich alles im Raum irgendwie immer mitgekriegt habe. Und nicht nur im Raum. Und das wird ja glücklicherweise im Alter etwas besser.
Aber verraten Sie uns doch mehr darüber?
Stellen Sie sich das einfach vor, dass Sie ein paar mehr Dinge hören, als die für Ihre Ohren bestimmt sind. Das verändert die Welt. Ja. Das macht sie nicht schlechter, ganz im Gegenteil, aber es macht sie sehr transparent.
Ich dachte daran, das macht doch auch den Alltag sehr anstrengend. Deswegen meinte ich, beschreiben Sie das noch ein bisschen. Wie ist das denn auf der Straße?
Naja, als ich das erste Mal im fremdsprachigen Ausland war, fand ich das unglaublich entspannend, weil ich zwar auch alles gehört habe, was um mich herum an den Tischen in einem Restaurant geredet wurde, aber ich konnte es nicht verstehen, weil ich nicht so gut Chinesisch kann, nicht? Habe ich das nicht verstanden. Das fand ich unglaublich entspannend, dass ich nicht dieses ganze ständige Gerede um mich herum immer mit wahrgenommen habe. Das ist so etwas, wo es anders ist. Aber natürlich ist das auch interessant. Wollen wir ja gar nicht anders sagen.
Abgesehen von sprachlichen Lautäußerungen, ich dachte ja so an sowas wie Sinfonie der Großstadt. Also das betrifft ja auch Geräusche.
Nein, Sie können ja Geräusche, wenn man mit so einer Fähigkeit geboren ist, dann ist die völlig normal. Und dann lernt man genauso wie bei jeder anderen Reizüberflutung zu kanalisieren. Man lernt, wie man ranzoomt, wie man wieder wegzoomt, wie man das große Klangerlebnis genießt und das ganz kleine. Musiker finden das ja auch sehr schön und viele Musiker haben das ja auch, dass man eben, wenn man ein Sinfonieorchester hört, einfach sich konzentrieren kann und dann hört man nur das Cello. Das kann man, das ist einfach üben. Und das ist auch ein eigener Reiz, das dann zu tun. Und das geht selbstverständlich im Alltagsleben ganz genauso.
Sie haben noch ein richtiges Philosophiestudium absolviert, hieß es eben.
Ja, das ist einfach, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist ganz einfach, ganz banal gemeint. Ich habe ja zu einer Zeit studiert, als man zwar auch Regelstudienzeiten hatte, an die man sich halten musste, aber wir hatten noch keinen Stundenplan. Wir bekamen am Anfang unseres Studiums so eine Liste, die und die und die Seminare muss man gemacht haben. Wann man sie machte, war egal. Nach 4 Semestern musste man sich irgendwann mal für eine Zwischenprüfung anmelden. Die hätte man rausziehen können. Das habe ich nicht gemacht, weil ich vorher ja was anderes studiert habe und eben einfach auch ganz schnell ins Hauptstudium wollte. Aber man hatte wirklich die Zeit, sich eigentlich alles anzuhören, was man wollte. Ich war ja zu einer Zeit an der Hamburger Universität, als der Fachbereich für Philosophie auch noch sehr groß war. Also dieses Vorlesungsverzeichnis, wo immer die ganzen Ankündigungen sind von einzelnen Veranstaltungen, das hatte gut 50 Seiten. Also man konnte wirklich sich den Tag vollpacken mit allem und herausfinden, was einen wirklich interessiert und was nicht. Und man hatte auch die Möglichkeit, unglaublich viel zu lesen, weil die Anforderungen wirklich nur darin bestanden, dass man sich irgendwann dann zum Examen anmeldet oder zum Magister in dem Fall.
Ich wollte fragen, warum Sie sich überhaupt dazu entschlossen haben, diese brotlosen Kunst sich an den Hals zu werfen.
Ach ja, das ist letztlich ganz leicht. Also ich wusste immer, ich möchte studieren, weil ich unglaublich gerne gelesen habe und unglaublich gerne gelernt habe und schrecklich neugierig war. Und ich komme aus Verhältnissen, wo man nicht viel weiß über Studium. In meiner Familie gab es jemanden, der hat dann irgendwann mal Volksschullehrer studiert, aber das war auch alles. Ansonsten gab es das nicht. Und ich wusste, das ist jetzt peinlich, aber es ist so, ich wusste, man kann Arzt werden und man kann Lehrer werden. Arzt, das wäre ein anderes Kapitel. Lehrer, dachte ich, okay, das kann man machen. Und wollte dann Deutsch und Mathe studieren, weil ich beide Fächer gern hatte. Und dann stellte sich heraus, dass nicht viele Menschen Deutsch und Mathe gleichzeitig studieren wollten und dass es sehr, sehr schwierig war, das zu koordinieren an der sehr großen Hamburger Universität. Es ist halt dieses Doppelinteresse ist nicht häufig vertreten. Und ich musste mir dann für die Mathematik einen Ersatz suchen. Das war ganz pragmatisch gedacht. Ich komme aus einem Jahrgang, wo man uns gesagt hat, wir werden auch als Lehrer nie eine Stelle kriegen. Es sei denn, wir haben die besten Noten und in der Mathematik schaffte ich es gerade auf eine 2-0. Das hätten viele vielleicht auch noch ganz nett gefunden, aber ich wusste genau, für mich wird es nicht reichen und suchte mir dann ein bisschen traurig was, wovon ich glaubte, dass es der Mathematik ähnlich sei. Und das ist natürlich durch die Logik, die Philosophie. Und als ich dann mehr zufällig in einem Philosophieseminar saß, dachte ich nach einer halben Stunde, hier will ich nie wieder weg und habe am nächsten Tag mein Studium geändert. Auch das Lehramt gleich geknickt.
Ich habe öfter den Eindruck, dass man fast im Grunde genommen allen Generationen gesagt hat, dass es völlig aussichtslos sei, dieses oder jenes zu studieren.
Ah, wissen Sie, ich bin ja als Mädchen geboren. Und wir wachsen damit auf, dass man uns ständig sagt, was wir alles nicht können. Und entweder man hört drauf oder man hört einfach nicht drauf. Und ich habe nie drauf gehört. Und deshalb habe ich mir auch darüber nie Gedanken gemacht. Dass man arbeiten muss, wenn man leben will, war mir immer klar. Und das reichte mir dann auch als Grundlage.
Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt, heißt es an einer Stelle.
Ja, die Lust würde mir besser gefallen, aber beides stimmt.
Das ist, ja, Fleiß und Lust ist ja, schließt sich ja nicht aus.
Nein.
Das nächste Musikstück, das Sie mitgebracht haben, führt uns in die Zeit Ihrer Kindheit und hat mit Politik zu tun. Wollen wir uns überraschen lassen oder möchten Sie noch ein Wort vorher darüber verlieren?
Ich würde einfach nur sagen, dass man sich mal anhört, dass man darüber nachdenkt, dass es 48 Jahre alt ist, dieses Lied. Und dass es der vermutlich größte Schlagerskandal in der Bundesrepublik war, von dem keiner mehr was weiß.
Udo Jürgens.
Lieb Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden. Ich liebe dich, das heißt, ich hab dich gern, wie einen würdevollen, etwas müden alten Herrn. Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig uns geblieben. Die Freiheit, die du allen gleich verhießen, die dürfen Auserwählte nur genießen. Lieb Vater.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Heute ist die Philosophin Bettina Stangnet bei uns zu Gast und sie hat diesen Schlager von Udo Jürgens ausgesucht für ihre Zwischentöne. In der Tat, vor 48 Jahren, sagten Sie, hatte dieser Schlager Premiere und ziemlich viel Staub aufgewirbelt.
Ja, er war dann nicht nur 12 Wochen in den Musikcharts, sondern hatte auch ein Nachspiel. Musiker, gerade auch gesellschaftlich oder politisch engagierte Musiker, träumen ja oft davon, mal einen Skandalsong hinzukriegen. Und ich weiß nicht, ob Udo Jürgens davon geträumt hat. Es wurde jedenfalls einer und es passierte etwas eigentlich ganz Unerhörtes. Udo Jürgens und sein Texter Eckart Hachfeld, der fürs Düsseldorfer Komödien auch gearbeitet hat, wurden ins Fernsehen zu einer Extrasendung geladen und mussten vor dem Leiter des WDR-Hauptstadtstudios Bonn, das war Gerd Ruge, und Walter Schmieding Rechenschaft ablegen, was sie sich haben einfallen lassen, ein solches aufrührerisches Stück zu machen, wo sich doch die Studentenrevolte gerade etwas gelegt hatte. Also es hieß, einmal spielte man natürlich mit dem klassischen Lied Die Wacht am Rhein, ja im Kaiserreich eine inoffizielle Nationalhymne.
Es braust ein Ruf wie Donnerhall.
Ja, genau.
Und fest steht und treu, Die Wacht am Rhein.
Davon bleibt hier, wie man hört, nicht viel übrig. Und man fragte also, ob ein Schlagersänger sowas darf. Also ob man solche Dinge tun darf. Und ja, davon träumt wahrscheinlich heute jeder, dass man für ihn einen Brennpunkt ansetzt, damit er sich mal rechtfertigt, was er da so gesungen hat. Das war damals offensichtlich ein Aufreger.
Die Art und Weise der Gesellschaftskritik ist in gewisser Weise nicht von gestern.
Nein, das, wenn man es heute hört, wundert man sich, wie aktuell das klingt, nicht? Und wie wenig auch passiert ist.
Soziale Fragen.
Das Einzige, was eben sich verändert hat, ist, dass diese Melodie keiner mehr erkennt. Also die Wacht am Rhein, die Vaterland mag's ruhig sein, das hat damals, durchaus 1971, durchaus noch verstanden worden als wirklich fundamentale Kritik an einem deutschen Nationalismus. Ob zu Recht oder nicht, egal, aber man hatte noch auch Soldatenlieder so tief in sich, dass man sich provoziert fühlte und zwar ausgerechnet von jemandem, der ja als Schmusesänger und als politisch unverdächtiger Sänger galt.
Zweiter Weltkrieg war gerade mal 25 Jahre her. Es war alles noch frisch.
Ja, und wie ja auch die Studenten, die sich darüber aufregten, dass man nicht reflektierter mit der Vergangenheit umgeht, so macht das dieses Lied eben auch und es ist deshalb ja auch so wirkungsvoll, weil es das in die Wohnzimmer trägt. Und weil es dort, Udo Jürgens wurde viel gehört, war ein sehr populärer Sänger schon damals, aber man hatte ihn nicht unter politisch oder aufrührerisch verortet und darum wirkte es so. Er machte ja plötzlich, sprach ja plötzlich davon, dass er sein Vaterland nicht lieben kann. Und das machte man damals noch nicht.
Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, über Ihren großen Bucherfolg zu sprechen, der 2011 für Aufsehen gesorgt hat. Ihr Buch Eichmann vor Jerusalem, das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Wie kam eine Philosophin dazu, sich mit diesem historischen Stoff zu beschäftigen und im Grunde genommen eine Biografie dieses NS-Haupttäters zu verfassen?
Ja, ich muss ja wohl mit der Sprache raus. Also eigentlich ist das ein Unfall. Ich wollte nach meiner Doktorarbeit und anderen kleinen Dingen, die ich gemacht habe, meine Theorie der Lüge vorlegen, weil ich auf eine Idee gekommen war, wie man Lügen lesen kann und wie man mit Lügen umgeht. Wir haben dieses Problem in der Geschichtswissenschaft, gerade im Umgang mit der NS-Vergangenheit, dass wir einen unfassbaren Berg an Papier haben, von dem, den wir aussortiert haben unter nicht zuverlässig, verlogen, nicht nutzbar und einen sehr kleinen von Aussagen, die wir für brauchbar halten, weil sie einigermaßen verlässlich sind. Und ich habe mich eben gefragt, wie macht man diesen großen Haufen an Lügen, an Rechtfertigungslügen, an Falschdarstellungen, an auch ja einem, wie soll man das nennen, einem organisierten Lügen, wie macht man das eigentlich nutzbar für uns als Forscher. Und ich wollte eben ein Buch schreiben über Lügentheorie und dachte mir dann, naja, du brauchst ein Beispiel, an dem du erklärst, was du meinst und dass diese Methode funktioniert. Und da schien mir Adolf Eichmann aus vielen Gründen ein gutes Beispiel zu sein, weil es so unglaublich viel von ihm gibt. Ich hatte noch gar keine Ahnung, wie viel es von ihm gab. Das hatte ja auch sonst niemand. Und er hat so lange gelebt. Also er hat sich nicht wie Goebbels 45 ins Jenseits befördert. Also er hat auch danach noch sich geäußert. Und man kann ja Lügen immer deshalb sehr gut beobachten, wenn sie in unterschiedlichen Kontexten auftauchen. Und da dachte ich, naja gut, dann schreibst du diese Lügentheorie am Beispiel von Eichmann. Und dann las ich eine Eichmann-Biografie, schlug sie auf und fand so viele Fehler, dass ich mich gewundert habe, wie das sein kann. Und habe festgestellt, ich kann nicht das tun, was ich eigentlich wollte. Ich habe eigentlich gedacht, ich bediene mich so an der Forschung über Eichmann und mache daraus was. Und dann fiel mir aber auf, da stimmt was nicht, da fehlt was. Und daraufhin habe ich mich dann auf die Suche begeben. Und herausgekommen ist dann ein Buch über Adolf Eichmann. Und das, die Lügentheorie, habe ich dann etwas später nachgeliefert. Aber es ist tatsächlich es war nicht geplant.
Und auch die Theorie des Bösen und bösen Denkens.
Davon wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Also ich bin ja auch an das Thema herangekommen, natürlich über Hannah Arendt, und habe den Eichmann als Denker nicht ernst genommen. Überhaupt nicht. Ich fand den auch furchtbar hohl in dem, was er sagte, und alles so durchschaubar. Aber ich stieß dann auf einzelne Texte, wo ich merkte, das ist nicht der Fall. Also wenn ein Mensch kann eben nur entweder ungebildet sein oder gebildet. Und wenn er anfängt, über Spinoza und Schopenhauer nachzudenken, über Platon und Nietzsche, dann ist es etwas schwierig zu sagen, der ist ungebildet. Das kriegt man nicht mehr hin. Und da merkte ich, da passt was nicht zusammen, und habe mich dann eben auf die Spur begeben, was wir eigentlich über ihn wissen. Und dabei bin ich darauf gestoßen, auf diesen hohen intellektuellen Anspruch, man traut sich kaum es zu sagen, aber den hohen intellektuellen Anspruch, den die Nationalsozialisten eben auch hatten. Man hat zwar Bücher verbrannt, das ist völlig richtig, aber man hat sie verbrannt, um Platz zu schaffen für neue eigene Bücher. Und genau das, also das Weltanschauungsschreiben, die neue Grundlage für eine Rasse, also Volk ja nicht, Rasse, Schreiben, ist ein ganz wichtiger Punkt in der NS-Ideologie. Und über den, das war mir neu. Und ich habe mich dann interessiert für nationalsozialistische Philosophie und für das, was man dann in der Zeit an den Universitäten gemacht hat. Denn die Philosophen waren ja 33 nicht alle weg, mit Ausnahme von denen, die man aus dem Volkskörper entfernt hat. Und habe dort eine Welt eines Denkens gefunden, die hoch engagiert ist und die versucht hat, ja, Anti-Aufklärung zu einer Theorie zu machen. Und ich als jemand, der eben aus der Aufklärung herauskommt, kann das natürlich erstens nur gefährlich finden und zweitens mich auch aufgerufen fühlen, darüber was zu machen. Denn ich meine, wer soll sich mit solchen Dingen beschäftigen, wenn nicht die dafür ausgebildet sind, sich mit den Denkungsarten anderer Menschen zu beschäftigen. Denn so lernen wir das ja in der Philosophie. Wenn ich anfange, Platon zu lesen, versuche ich halt zunächst so zu denken wie Platon. Ist ganz ungefährlich, weil der mich nicht belügt. Bei Kant auch nicht. Auch Hannah Arendt belügt mich nicht. Bei Martin Heidegger wird es schwieriger. Aber wir haben halt gelernt, wie man das macht, Denken in so einem abgesicherten Modus. Also wie ich das Denken eines anderen Menschen in mich hineinlasse, es aktualisiere, aber dadurch nicht infiziert werde. Und da habe ich schon diese Aufgabe gesehen, oder man kann es auch anders sagen, ich wollte wissen, ob ich das aushalte. Mich so einzulassen auf dieses Denken, von dem wir wissen, wohin es geführt hat.
Es dürfte nicht leicht gewesen sein.
Nee, es gibt Angenehmeres, das ist schon so. Aber natürlich ist das auch ein Reiz. Also man möchte halt wissen, ob man das kann. Und das ist auch durchaus, macht natürlich auch Spaß, durch Archive zu ziehen und einen Schrank nach dem anderen aufzumachen, von dem keiner vorher wusste, dass es sie gibt. Das ist auch toll. Das ist auch ein Teil von dem, was ich tue, den ich bis heute genieße. Ich gestehe, ich mache das lieber bei Menschen, die mir sympathisch sind und die keine Massenmörder und, ich sage es jetzt, verlogene Arschlöcher sind.
Bei Hannah Arendt, beziehungsweise in ihrem berühmten Buch, konnte man auch schon davon lesen, dass Eichmann, mit Kant kokettiert hat.
Das hat er halt nicht getan.
Meinte den kategorischen Imperativ zu zitieren und den dann auch noch heranzuziehen, was das eigene Verhalten betraf. Aber das hat er nicht getan?
Nein, er hat nicht damit kokettiert. Also es ist natürlich so, wenn Sie, das haben Hannah Arendt und ich ja gemeinsam, wenn Sie Kant verehren und wenn Sie ihm so viel verdanken, Hannah Arendt hat Kant das erste Mal mit 14 gelesen, kann ich nicht mithalten. Aber wenn Sie Kant so viel verdanken und dann kommt so ein Ekel und fasst den an, dann ist Ihnen das unangenehm und Sie wollen das nicht. Und da neigt man dazu, darüber sehr schnell zu lachen und sich darüber lustig zu machen. Genau dieser Punkt ist aber der, an dem man zeigen kann, wie genau Eichmann verstanden hat, was zum Beispiel Menschen wie Hannah Arendt und mir wichtig ist. Und wie man das dann macht, dass man das benutzt, um so dazustehen, wie man dastehen möchte. Es ist so, dass Kant ja eine sehr enge Beziehung zur jüdischen Geschichte in Deutschland hat. Kant war für viele Juden der Zugang zu einer anderen Welt, nämlich zur deutschen Kultur, und wurde darum auf eine ganz besondere Weise im Judentum immer geschätzt. Das war Eichmann bewusst. Es gibt ja sogar Spekulationen darüber, ob es einen jüdischen Kant gibt, den man vom deutschen Kant trennen muss und solche Dinge. Das weiß er, und er weiß gleichzeitig, er sitzt da in Jerusalem vor einem Gericht vor jüdischen Richtern. Und er weiß genau, was er tut, wenn er dann Kant in den Mund nimmt. Das weiß er. Und es hat ja funktioniert. Es hat ja funktioniert. Keiner hat es ernst genommen. Und keiner hat gesehen, dass dahinter tatsächlich eine ganze eigene Ethik steckt. Man mag sie so nicht nennen. Aber die Rechtfertigung für den Massenmord, die dann natürlich nur gegen Kant geht.
Das massenmörderische Verhalten zur allgemeinen Maxime zu erheben.
Es ist ja, genau. Natürlich ist es genau
das. Das kann man doch nicht ernst nehmen.
Naja, wir müssen es ernst nehmen, weil es funktioniert hat. Wenn jemand es geschafft hat, Millionen von Menschen, bei Eichmann allein sind es ja so 2,5 Millionen, die über seinen Tisch laufen, in den Tod zu lügen, in den Tod zu betrügen, dann müssen wir schlicht ernst nehmen, wie er denkt.
Ich meinte aber die Berufung auf Kant.
Ja, das tut richtig weh. Das tut richtig weh, wenn man das so hört, was er da macht, weil es natürlich auch nicht haltbar ist. Aber das ist leicht, das zu sagen. Man muss sich überlegen, er weiß natürlich, dass das nicht haltbar ist und macht es trotzdem. Und dann muss man fragen, warum. Und dann werden die Dinge interessant.
Frau Stangnitz, Sie haben sich ein musikalisches Opfer ausgesucht. Aus der Feder von Johann Sebastian Bach. Wir hören Sir Neville Mariner und die Academy of St. Martin in the Fields. Bettina Stangnet, wollen Sie noch ein Wort sagen zu Bachs Fuga Canonica?
Nein, vor allem zu Bach. Bach ist für mich pure Medizin. Also man sagt ja mal, es ist Mathematik in Tönen, das ist sicher auch richtig, aber für mich ist das Zahnseide fürs Hirn. Und nichts ist so gut gegen Kopfschmerzen wie Bach.
Medizin ist das Stichwort. Markus Herz ist ein Mediziner des 18. Jahrhunderts und der war befreundet mit Immanuel Kant, über den wir eben gesprochen haben. Und vielleicht können wir diesen Faden nochmal aufnehmen und über den anderen Kant sprechen, auf den sich gewisse mörderische Herrschaften nicht berufen könnten.
Naja, eigentlich ist es der gleiche Kontext. Markus Herz ist ein Kind von Juden, ganz einfachen Leuten, die arm sind. Er sagt ja mal, in meiner Erziehung war von Wein keine Rede. Und er ist einer von denen, die von Kants Haltung profitieren. Man muss dazu wissen, Juden durften damals nicht einfach an die Uni gehen und studieren. Also wir reden von der letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Und Juden durften nur Medizin studieren. Was anderes ging nicht. Es sei denn, irgendein Professor ließ sie auch in seinen Vorlesungen mithören. Und Kant war der Ruf vorausgeeilt, dass er da keine Vorbehalte hatte, im Gegenteil. Und er hatte sehr viele jüdische Studenten. Und Markus Herz kam als 16-Jähriger nach Königsberg, aus Berlin nach Königsberg, weil er dort erstmal eine Lehre machen sollte. Aber es war wohl offensichtlich schon so, dass man ihn für ein Studium bestimmt hatte. Er hatte reiche Förderer, die eben auch wollten, dass sich auch begabte jüdische Kinder weiterentwickeln. Das waren Kaufleute und da ist er auch untergekommen und er lernt dann, der kann nichts. Also der kann, ist auf eine Talmudschule gegangen und hat nichts anderes gelernt. Er konnte auch kein Deutsch, konnte kein Latein und damit nichts von all den Dingen, die man an einer Universität braucht. Und hat sich dann in einem selbstmörderischen Studium, also selbst ausgebildet bis zur Universitätsreife in ganz kurzer Zeit. Und das Erstaunliche ist, er schafft es nicht nur innerhalb von diesen 6 Jahren mit einem Studium anzufangen, sondern Kant wählt ihn aus, als er seine eigene letzte Prüfung vor der Professur ablegt. Das war früher so, man brauchte Menschen, die mit denen man vor die Prüfer trat und die an der Seite standen und die Arbeit oder die Thesen, die man aufgestellt hat, mit vertreten haben. Das war eine wichtige Aufgabe. Man wählte sich da zumeist auch hochstehende Menschen, also auch Lehrer. Kant wählt sich jemanden, der noch nicht mal einen Abschluss hat, weil er noch nicht mal studieren darf, Philosophie. Und alles staunt, wie das wohl gegangen ist. Die Professoren regen sich furchtbar auf, aber er setzt es durch. Und Markus Herz reist dann ab aus Königsberg, weil er dort eben keine Abschlussprüfung machen darf und möchte sie dann woanders machen. Aber es bleibt eben dieser Ruf, wer ist das? Dieser junge Mann, den der Kant so lieb gehabt hat. Das geistert so durch die Briefe, wer ist das? Und es ist nicht ganz so leicht zu verstehen, warum wir von dem Mann so wenig wissen. Tatsächlich hat man ihn, man kann es nicht anders sagen, aus der Geschichte rausgelogen, auch in seiner Bedeutung, denn er ist ein unglaublich bedeutender Mann seiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es mit der Popularität von Kant ausgesehen hätte, wenn Markus Herz nicht in Berlin vor großem Publikum über Kant gelesen hätte. Das ist eine ganz innige Freundschaft und eine unfassbare Arbeitsbeziehung. Kant entwickelt alle seine großen Gedanken zusammen mit Markus Herz. Dass mich das einfach interessiert hat und das klingt jetzt eigentümlich, aber so bin ich. Ich habe, als ich sehr viel über Immanuel Kant gearbeitet habe, Kant mal versprochen, dass ich das Buch von Markus Herz über den Schwindel edieren würde und mal einmal ordentlich mit seinem von ihm doch so geliebten Freund umgehen würde. Und darum habe ich es gemacht.
Und das haben Sie getan und das ist jüngst erschienen, der Versuch über den Schwindel von Markus Herz. Mit einem langen Vorwort aus Ihrer Feder, in dem die Umstände der Zeit dargelegt werden, der historische Hintergrund erläutert wird, die denkgeschichtlichen Traditionen gebündelt werden und man einiges über Immanuel Kant erfährt, über den Sie promoviert haben. Ich habe es eingangs erwähnt und ausführlichst gearbeitet haben. Vielleicht erzählen Sie uns gleich noch ein bisschen mehr, aber so wie Sie das Verhältnis, das Freundschaftliche zwischen jenem Markus Herz und diesem Immanuel Kant geschildert haben, ist das Wort Liebe vielleicht nicht unangebracht und das würde uns zu Ihrem nächsten Musikwunsch führen, zu Edith Piaf und einer Hymne auf dieselbe.
s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes.
Eine Hymne an die Liebe von der Piaf bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk mit Bettina Stangnet, der Philosophin, die heute bei uns zu Gast ist und die kürzlich ein Buch herausgegeben hat von Markus Herz, einen medizinischen Knüller des späten 18. Jahrhunderts, den Versuch über den Schwindel, Frau Stangnet. Und was so erstaunlich ist, was dort verhandelt wird, auch in der Freundschaft zwischen Herz und Immanuel Kant, dass man sich Gedanken gemacht hat über die Bedeutung des Geistes für den Körper oder die Bedeutung des Denkens für die Bildung des Körpers und auch die Krankheiten, die damit zusammenhängen. Das ist im Grunde, spielt da sowas rein wie die Seele, die Frage nach der Psychosomatik und die der Interdisziplinarität zwischen Philosophie und Medizin.
Ja, Kant war ja nicht so der trockene und strenge Denker, wie man ihn sich dann im 19. Jahrhundert zurecht gemacht hat, damit er ins 19. Jahrhundert passt, sondern er hat sich unglaublich für den eigenen Körper interessiert. Also auch mal, als er Markus Herz kennenlernte, schrieb er gerade an einem Text über die Krankheiten des Kopfes. Das ist auch ganz naheliegend. Man hat ja früher gedacht, dass wenn Menschen sich zu früh intellektuell betätigen, wenn sie zu früh lesen, dass das dem Geist nicht gut tut. Das haben die Nazis dann später auch nochmal gedacht. Aber das ist eben diese Zeit. Und Philosophen machen ja tatsächlich ein Experiment. Sie machen ja das Experiment, ein hochbewusstes, konzentriert denkendes Leben zu leben. Und Markus Herz hat sich gedacht, ich mache das ja auch. Ich bin ja auch ein Philosoph. Er ist auch ein wirklich guter. Was macht das eigentlich mit mir? Warum habe ich Migräne? Warum wird mir plötzlich schwindelig, wenn bei mir die Gedanken übereinander purzeln? Er hatte dann, es gehören ja noch mehrere in den Kreis, Moses Mendelssohn, sein Lehrer, sein Freund, nachher sein Patient, hat eben auch solche Geschichten. Er hat auch dann tatsächlich einen Schwindel. Vermutlich war es ein Lagerungsschwindel, also was ganz Einfaches, aber das wusste man damals nicht. Aber man merkte doch, dass eine bestimmte Art zu denken Wirkungen auf den Körper hat. Und das hat Markus Herz dann interessiert. Ein anderer seiner Patienten ist Karl Philipp Moritz, ein exaltierter, wunderbar origineller Denker seiner Zeit, der aber auch immer Schwierigkeiten damit hat, weil er zu viel denkt oder eben sich nicht so konzentrieren kann, weil ihn so viele Dinge interessieren. Und was sich Markus Herz fragt, ist, was kann man dagegen tun? Kann ich also eine Krankheit auch dadurch therapieren, dass ich das Denken verändere und nicht nur Medikamente für den Körper gebe? Man muss dazu sagen, Markus Herz hatte später das jüdische Krankenhaus in Berlin, das vermutlich das modernste Krankenhaus seiner Zeit war. Er hat die praktische Ausbildung für Ärzte und Pflegeberufe an seinem Krankenhaus eingeführt, ein unfassbares Pensum an Arbeit gehabt, ist auch früh gestorben, vor Kant noch, ein Jahr vor Kant noch. Und wusste also genau, was er sagt, wenn er sagt, also ich beobachte mich als einen Dauerdenker. Ja, er ist auf einen Gedanken gekommen, den ich sehr spannend finde, nämlich, dass man, das hat Anna Arendt auch gesagt, also einmal mal beobachten muss, wie sich Denken anfühlt, mal beschreiben muss, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich bestimmte Denkungsarten ausprobiere, wenn ich bestimmte Denker lese, warum fühlt sich der eine Denker anders an, wenn ich ihn nachdenke, als der andere. Das ist so der Anfang von dem, was er macht. Und er hat sich dann überlegt, ob es nicht auch eine Proportion im Denken gibt. Das heißt, ob es einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Geschwindigkeit im Denken gibt, ob sich bestimmte Schlussformen anders takten als andere, und sich auch gefragt, ob es so etwas wie räumliche Vorstellungen des Denkens gibt und ein räumliches Fühlen des Denkens. Das ist ziemlich kompliziert, was er da macht. Es ist ungemein modern. Man kann damit einiges anfangen, wenn man sich ein bisschen für Neurophysik interessiert. Aber er kommt natürlich wirklich darauf, weil er den Denker als Lebensmodell ernst nimmt. Er ist es, Kant war es, seine Freunde sind es alle, und sagt sich, okay, wenn wir dieses große Experiment machen, was heißt es, ein Philosoph zu sein, dann müssen wir auch das wie ein Chronist aufschreiben.
Und was noch interessant ist, zum räumlichen Empfinden kam auch noch die Überlegung des unterschiedlichen Empfindens der Zeit hinzu beim Schwindel.
Ja, aber eben auch unterschiedliche Zeitrhythmen oder Rhythmik des Denkens. Also dass bestimmte Denkformen eben einfach einen anderen Takt haben als andere. Und dass man auch da aus dem Takt geraten kann und dass uns Denken Schwindel machen kann. Das ist nicht so leicht davon zu wischen, dass man sagt, ja, wir wissen ja heute, dass Schwindel in vielen Fällen körperliche Ursachen hat. Wir wissen was vom Mittelohr und so weiter. Das ist ein ganz anderes Spielfeld, das da aufgemacht wird. Er ist bei der Beobachtung und macht den Schritt zurück, und der ist wirklich ja unerhört, und sagt, ich bin nicht nur ein Philosoph, ich versuche nicht nur die Welt denken zu erfassen und durch das Denken zu prägen, sondern ich versuche auch mal zu schauen, was das aus mir macht.
Ja, und die Bedeutung des seelischen Empfindens für den Körper oder des Denkens für die körperlichen Zustände überhaupt mal in den Blick zu nehmen. Genau. Ungeheuer fortschrittlich,
Markus. Ja, ganz frei. Er steht eben, das ist einer der Vorteile, wenn man einer Minderheit angehört, die eh keiner ernst nimmt. Man traut sich eben dann auch, ungewöhnliche Wege zu denken. Und er wusste ja nicht, dass er Karriere machen würde. Er wusste nicht, dass er der erste Professor für Philosophie jüdischer Herkunft sein würde in Preußen. Das konnte er nicht ahnen. Das war ja eine Sensation.
All das und noch viel mehr nachzulesen gibt's in Ihrem Vorwort zu dem von Ihnen herausgegebenen Buch von Markus Herz über den Schwindel, erschienen im Felix Mainer Verlag. Und daraus ableiten kann man auch bestimmte Denkungsarten, wie sie sich in Ihrer Trilogie des dialogischen Denkens niederschlägt. Sie wollen mich unterbrechen, mir was sagen?
Nein, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Natürlich bin ich auch dem Aufruf von Hannah Arendt gefolgt, mehr darüber zu sprechen, wie sich Denken anfühlt, und mehr darüber zu sprechen, was es bedeutet, als einzelner Mensch seine unterschiedlichen Denkvermögen, die man hat, zu benutzen. Wir haben ja sehr viele. Wir haben die Wahrnehmungsfähigkeit, wir haben den Verstand, die Vernunft, die Urteilskraft. Aber wie wir die miteinander in ein Zusammenspiel bekommen, darauf hat ja der einzelne Mensch durchaus einen gewissen Einfluss. Und sich anzuschauen, welche Denkungsarten es gibt, welche davon wohin führen, das hat mich interessiert und interessiert mich bis heute immer noch.
Und Sie zitieren in dieser Hinsicht Hannah Arendt und ziehen dann Motto raus im dritten Band ihrer Trilogie »Hässliches Sehen«. Da heißt es, Hannah Arendt zitierend, die Schwierigkeit besteht darin, dass wenige Denker uns je erzählt haben, was sie zum Denken gebracht hat, und noch weniger von ihnen Lust gehabt haben, ihre Denkerfahrung zu beschreiben und zu ergründen. Sie, Bettina Stangnet, haben das getan, nicht zuletzt in der erwähnten Trilogie mit den Titeln »Böses Denken«, »Lügen lesen« und »Hässliches Sehen«, erschienen im Rowohlt Verlag. Wir müssen so langsam zum Ende unserer heutigen Zwischentöne kommen. Ich darf mich herzlich bedanken für Ihren Besuch, und Sie können gern das letzte Wort haben.
Es war mir ein Vergnügen.
Und vergnüglich beenden wir die Zwischentöne mit Ihrem letzten Musikwunsch. Das Glas ist immer halb voll anzusehen, könnte man sagen.
Ja, ich finde eben letztlich doch, dass Blasphemie den Menschen besser steht als Pathos.
Und nächste Woche wird zu Gast sein die Designerin Ulrike Damm im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon. Einen schönen Sonntag noch.
some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.